Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Wir kommen mit den Fallpauschalen nicht aus, sagen alle 5 Unispitäler in einer ersten Bilanz zur neuen Spitalfinanzierung. Über allfällige Grenzkontrollen entscheiden wir in der Schweiz allein, sagt Bundesrätin Sommaruga vor einem Treffen mit EU-Innenministern. Ist der Ex-Diktator von Liberia ein Kriegsverbrecher? Charles Taylor steht für seine Rolle im Bürgerkrieg von Sierra Leone in Den Haag vor Gericht. Bald sind wir 8 Millionen. Die ständige Bevölkerung der Schweiz ist letztes Jahr um 80.000 Personen gewachsen. Und aufrüsten und Flagge zeigen, Muskelspiele und Militärmanöver rund ums chinesische Meer. Das Tagesgespräch über alte Machtverhältnisse und neue Machtansprüche in Südostasien. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Silvan Fischer.
Seit Anfang Jahr gilt in der Schweiz die neue Spitalfinanzierung. In einer ersten Bilanz zeigen sich die 5 Universitätsspitäler besorgt. Sie fordern in einer gemeinsamen Mitteilung, dass die Tarifstruktur weiterentwickelt und verbessert werde. Durch die neue Finanzierung fehlten den Universitätsspitälern jährlich 150 Millionen Franken für die Weiterbildung. Die Kosten für Patienten, die lange im Spital bleiben müssen und teure Medikamente brauchen, würden nur ungenügend gedeckt. Die festgesetzten Fallpauschalen seien in solchen Fällen zu niedrig, schreiben die Universitätsspitäler weiter. Die Schweiz will auch künftig selber darüber entscheiden, wann sie die Grenzen vorübergehend wieder kontrolliert. Das sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Die EU-Kommission schlägt vor, dass es künftig eine Bewilligung der EU braucht, wenn ein Staat die Grenzen länger als 5 Tage kontrollieren will. Heute gilt, dass Schengen-Staaten selbstständig Grenzkontrollen einführen können, zum Beispiel um Hooligans oder gewaltbereite Demonstranten am Grenzübertritt zu hindern. Der Kampf der Lastwagenunternehmer für eine tiefere Schwerverkehrsabgabe hat einen Rückschlag erlitten. Die Tarife, die Lastwagenbesitzer für die Straßenbenutzung bezahlen müssen, sind laut neuen Berechnungen des Bundes nicht so hoch angesetzt. Entschieden ist der Streit um die Höhe der Schwerverkehrsabgabe damit aber noch nicht. Als nächstes wird sich nun ein weiteres Mal das Bundesverwaltungsgericht mit dem Streit zwischen Lastwagenbranche und Bund befassen müssen. Einen Dämpfer erlebt auch die Initiative gegen zu frühen Sexualkundeunterricht. Der St. Galler CVP-Nationalrat Jakob Büchler steht nicht mehr als Co-Präsident des Initiativkomitees zur Verfügung, das berichten verschiedene Zeitungen. Letzte Woche waren bereits 2 Initianten aus der Gruppe ausgetreten. Einer der beiden war in den 90er Jahren verurteilt worden, wegen sexueller Kontakte zu einer Minderjährigen. Jakob Büchler sagt dazu, einen schlimmeren Schlag für das Komitee könne man sich kaum vorstellen. Die ständige Bevölkerung in der Schweiz hat auch im letzten Jahr wieder zugenommen, um rund 80.000 Personen. Damit hat die Schweiz nun fast 8 Millionen Einwohner, wie das Bundesamt für Statistik schätzt, aufgrund provisorischer Ergebnisse der Volkszählung. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die dauernd in der Schweiz wohnen, betrug Ende Jahr 1,8 Millionen. Das sind 23% der Gesamtbevölkerung. Nicht in den Zahlen enthalten sind Asylbewerber und naturgemäß Sans-Papier. In der Schweiz sinkt jener Teil des Strompreises, den man für die Übertragung des Stromes zahlt, und zwar um 15%. Das teilt die nationale Netzbetreibergesellschaft Swissgrid mit. Ein durchschnittlicher Haushalt bezahlt ab nächstem Jahr noch etwa 43 Franken pro Jahr, statt gut 50 wie bisher. Auch im letzten Jahr hat jeder Schweizer Haushalt durchschnittlich fast 700 Franken gespendet an Hilfswerke und gemeinnützige Organisationen. Der Betrag ging ganz leicht auf 684 Franken zurück, wie das Forschungsinstitut GFS Zürich mitgeteilt. In der deutschen Schweiz wurden rund 800 Franken gespendet, in der Westschweiz 350. Der Premierminister von Pakistan, Yusuf Gilani, ist vom Verfassungsgericht schuldig gesprochen worden, im Zusammenhang mit einem Geldwäschereifall gegen Staatspräsident Zardari in der Schweiz. Gilani hätte die Schweizer Behörden bitten müssen, das Geldwäschereiverfahren nochmals aufzunehmen, befand das Gericht. Weil er sich aber weigerte, habe er eine Anweisung der Justiz missachtet. Gilani argumentierte, der Staatspräsident genieße Immunität. Der Schuldspruch gegen den Premierminister hat in Pakistan große politische Bedeutung. Laut Verfassung müssen verurteilte Amtsträger nämlich zurücktreten.
12.35 Uhr. In detaillierteren Berichten, Gesprächen geht es in den nächsten Minuten um das Heilmittel Fallpauschale, das in Universitätsspitälern mir wehtut aus Lindert, was auch Patientenorganisationen besorgt beobachten. Um Schweizer Annäherungen an die EU, die in Brüssel kaum als solche verstanden werden, und um eine Informationspanne zur Ausschaffungsinitiative, die zeigt, worüber der Bundesrat nicht entschieden hat. Später dann die Verbeugungen des Nicolas Sarkozy gegen rechts, um im Wahlkampf Rückstand aufzuholen, und die Nöte der amerikanischen Post, die uns in der Schweiz doch sehr bekannt vorkommen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.107 Punkten, ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.2016 gehandelt und der Dollar zu 90,92 €. Das Wetter. Heute ist es im Norden oft sonnig, nur in Juranähe hat es teils dichtere Wolkenfelder und gegen Abend sind örtlich Schauer möglich. Im Süden ist es oft bewölkt, aber meist trocken. Die Temperaturen rund 20 Grad mit stürmischem Föhn bis 24 Grad. Morgen Freitag bleibt es oft sonnig, bei 24 bis 27 Grad, vor allem am Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf. Am Samstag bleibt es zwar sommerlich warm mit 26 bis 30 Grad, es ist aber tagsüber häufig bedeckt. Am Sonntag gibt es Wolken, Sonne und lokale Schauer sowie einzelne Gewitter. Es wird nicht mehr ganz so warm mit 22 Grad. Verkehrsinfo ist von 12.37 Uhr in der Region Zürich. Stau oder stockender Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und der Verzweigung Zürich-Ost. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gobristunnel und auf der Flughafenautobahn zwischen Kloten Süd und der Verzweigung Zürich Nord.
Die Fallpauschalen, Heilmittel gegen steigende Gesundheitskosten, hieß es bei der Einführung. Fallpauschale, das heisst, eine bestimmte Behandlung oder Operation im Spital kostet immer gleich viel. So bekommt beispielsweise jedes Spital in der ganzen Schweiz für jeden Blinddarm, der entfernt wird, gleich viel Geld, unabhängig vom Heilungsverlauf. Doch jetzt schlagen die Universitätsspitäler Alarm. Gerade für sie seien die Fallpauschalen mehr Problem als Kur. Oliver Washington weiß wieso.
Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf, die Verantwortlichen aller fünf Schweizer Universitätsspitäler, sind heute gemeinsam vor die Medien getreten. Die Botschaft: Als Folge der neuen Spitalfinanzierung hätten sie zu wenig Geld. Was das für die Zukunft bedeutet, die Direktorin des Zürcher Universitätsspitals, Rita Ziegler, sagt:
Irgendwo wird sich das am Qualitätsniveau niederschlagen. Es wird sich aber auch an der Weiterentwicklung der Medizin niederschlagen. Und dann wird die medizinische Entwicklung in der Schweiz stillstehen.
Um das zu verhindern, schlagen die Universitätsspitäler heute Alarm. Sie diagnostizieren zwei Probleme. Erstens, ein Patient mit einem komplexen Blinddarmproblem suche eher ein Unispital auf, während die Patientin mit einem einfachen Blinddarmproblem in ein kleineres Regionalspital gehe. Trotz unterschiedlicher Komplexität bekommen beide Spitäler gleich viel Geld. Das sei ungerecht. Weil die Unispitäler eben grundsätzlich die komplexeren Fälle behandeln würden, fordern sie mehr Geld auf Kosten der kleinen Spitäler.
Es ist nicht so, dass zu wenig Geld im ganzen System ist, aber die Gelder sind im System nicht richtig verteilt.
Zweites Problem: die Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte zu Fachärzten. Darum kümmern würden sich vor allem die Universitätsspitäler. Für diese Aufgabe würden sie aber zu wenig Geld bekommen. Auch hier fordern sie eine Korrektur. Mehr bezahlen müssten hier nicht die kleineren Spitäler, sondern die Kantone ohne Universitätsspital. Ansonsten müssten die Universitätsspitäler die Ausbildung reduzieren, sagt Rita Ziegler.
In der Konsequenz wieder müssten wir mehr Ärzte eigentlich aus dem Ausland importieren.
Die Universitätsspitäler rechnen damit, dass ihnen als Folge der neuen Spitalfinanzierung 500 Millionen Franken jährlich fehlen. Regeln müssten die Spitäler ihre Forderungen mit den Versicherungen und den Kantonen. Von Seiten der Versicherungen heißt es, inhaltlich wolle man sich nicht äußern, aber es sei klar, dass man das System anpassen müsse. Im Wissen darum, dass die Forderungen der Universitätsspitäler brisant sind, äußert sich Carlo Conti, der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sehr zurückhaltend. Zur Forderung der Unispitäler nach mehr Geld sagte er lediglich:
Für diese Forderung habe ich Verständnis, auch wenn ich mich nicht zur konkreten Höhe äußern kann.
Es ist klar, mit der Forderung der Universitätsspitäler ist für Konfliktstoff gesorgt.
Oliver Washington. Die Universitätsspitäler also mit einem Hilferuf nach erst 4 Monaten mit Fallpauschalen. Und was merken die Patientinnen und Patienten davon? Darüber sprach Ivana Pribakovic mit Margrit Kessler, Präsidentin der Patientenschutzorganisation. Sie war schon immer gegen Fallpauschalen und fühlt sich jetzt bestätigt.
Ja, ich fühle mich bestätigt. Man wusste, dass das nicht möglich ist, diese Fallpauschalen in dieser kurzen Zeit umzusetzen. Und deshalb wundert mich das überhaupt nicht.
Ist es nicht auch ein bisschen logisch, dass Sie sich jetzt bestärkt fühlen? Oder anders gefragt, haben Sie konkrete Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten, die unter genau den Fallpauschalen zu leiden haben?
Ja, zum Beispiel ein älterer Herr, 2 Tage wurde er hospitalisiert und er hat Komplikationen gemacht und wurde dann immer ambulant behandelt und sogar mit dem Krankenauto hin und her gefahren. Diese Kosten, die werden noch auf ihn zukommen und so geht es doch einfach nicht. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass die Ärzte möglichst viele Fallpauschalen erheben wollen und das heißt, dass die Krankenfahrten nicht in einer Sitzung operieren, sondern eben 2 Sitzungen. Sie warten dann einfach diese 3 Wochen ab und fragen den Patienten dann wieder einzutreten.
Ist es für Sie denn sicher, dass diese Fälle wegen der Fallpauschalen jetzt zu Ihnen kommen?
Das ist ganz sicher, weil früher hat man zum Beispiel beide Beine miteinander operiert. Das ist selbstverständlich, dass der Patient möglichst schnell wieder auch in den Arbeitsprozess zurückgehen konnte. Oder ein älterer Herr hätte man mehrere Tage aufgenommen oder wieder zurückgenommen. Und jetzt bekommt man wieder erst einen Fallpauschalen nach 21 Tagen. Das ist natürlich sehr schlecht für diese Menschen.
Sie haben einige Beispiele genannt. Es ist aber, wie ich das höre, noch nicht die ganz große Menge.
Nein, ich bin der Meinung, dass die Patientinnen und Patienten noch gar nicht realisieren, was auf sie zukommt oder auf sie zugekommen ist. Und es sind jetzt Einzelfälle, die sich bei uns melden. Und ich hoffe, es kommen auch noch mehrere, weil nur so kann man irgendetwas bewirken. Und wir müssen das System anpassen. Das ist so.
Was würde für Sie bedeuten, das System anpassen?
Also es ist ganz wichtig, dass die Patienten gut versorgt sind und jetzt nicht Personal gekürzt wird. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass die Patientensicherheit gewährleistet bleibt.
Haben Sie denn Kenntnis davon, dass Personal ausgedünnt worden ist?
Ja, das ist schon bevor man überhaupt die Fallpauschale eingerichtet hat, wurden Stellen gekürzt in verschiedenen großen Spitälern. Und die haben auch diese Personen gebraucht, um sie als Kodierer auszubilden.
Das heißt, Leute, die davor im Pflegeberuf tätig waren, machen jetzt Verwaltungsaufgaben?
Das ist so. Also sie sind im selben Spital. Im Prinzip hat man die Stelle gewechselt. Pflegepersonal sind jetzt Kodierer. Man hat einfach die Verwaltung ausgebaut und diese ganz wichtigen Ressourcen weggenommen von den Patienten, vom Patientenbett.
Sagt Margrit Kessler, Präsidentin der Patientenschutzorganisation. Einer der übelsten Kriegsfürsten von Afrika ist schuldig gesprochen worden. Charles Taylor, der Ex-Präsident von Liberia. Er wurde verurteilt für seine Untaten und Aufträge in den 90er Jahren im Bürgerkrieg im Nachbarland Sierra Leone. Die Verbrechen, die Milizionäre dort verübten, gehören zu den schlimmsten in ganz Afrika. Der Prozess des sogenannten Sierra Leone-Tribunals wurde aus Sicherheitsgründen in den Niederlanden durchgeführt. Frage an Elsbeth Gucker in Amsterdam. Wie haben die Richter ihr Urteil begründet?
Die Rebellen, die haben in Sierra Leone unglaublich gewütet, wahllos getötet, vergewaltigt. Die haben willkürlich Zivilisten Arme oder Beine abgehackt und Hunderttausende zu Flüchtlingen gemacht. Taylor habe von all diesen Verbrechen gewusst und er habe sich schuldig gemacht, weil er nichts dagegen unternommen habe. Das sagte der Vorsitzende Richter soeben.
Und was war denn Taylors Ziel? Weshalb hat er die Milizen im Nachbarland so wüten lassen?
Es ging ihm um Diamanten. Sierra Leone hat viele Diamantenminen und Taylor, der wollte die Kontrolle über sie. Der Richter erklärte, es habe einen ständigen Handel gegeben, respektive einen Schmuggel. Taylor bekam Diamanten und lieferte dafür Waffen und Munition und noch andere Sachen an die Rebellen.
Der Krieg liegt mehr als 10 Jahre zurück, der Prozess dauerte 5 Jahre. Was war das für ein Prozess?
Dieser Prozess verlief sehr, sehr harzig. Schon zu Beginn schickte Taylor beispielsweise seinen Anwalt in die Wüste und bis er einen neuen hatte, dauerte das ganz lange. Dann musste das Gericht dislozieren in Den Haag, auch das kostete Zeit. Und schließlich war da der Krach, der riesige Streit unter den Richtern. Streckenweise war es so heftig, dass sie es vermieden, im gleichen Raum zu sein und nur noch via Zettel miteinander verkehrten. Es ist möglich, dass dieser Streit einer der Gründe ist, weshalb es jetzt mehr als 1 Jahr gedauert hat, bis die Richter ihren Schuldspruch fällen konnten. Und schlussendlich gab es immer wieder massive, massive Geldprobleme. Manchmal warnte der Chefankläger gar vor einer Freilassung von Taylor, weil wirklich kein Geld mehr vorhanden war. Schlussendlich haben die USA aber immer wieder bezahlt. Unter dem Strich, denke ich, haben sie etwa 3/4 der Kosten dieses Tribunals übernommen.
Und war es ein fairer Prozess?
Ich habe mit mehreren Experten gesprochen und die waren sich eigentlich alle einig, dass es wirklich ein faires Verfahren war. Die Richter haben Taylor ganz viel Raum gegeben. Sein Verteidiger hat ihn als Zeuge auftreten lassen. Er bekam 7 Monate lang die Zeit, um die Sicht seiner Dinge zu schildern. Eine niederländische Wissenschaftlerin, die in den letzten Jahren mehrmals in Sierra Leone war, die erzählte mir, dass auch die Menschen dort in Sierra Leone fanden, dass Taylor einen ehrlichen Prozess bekommen habe. Sie erwähnte einen ehemaligen Leibwächter von Taylor. Selbst dieser habe ihr versichert, der Prozess sei ehrlich verlaufen.
Charles Taylor ist schuldig. Was heißt das nun? Was passiert mit ihm?
Zuerst einmal bedeutet das natürlich, dass es das definitive Ende einer der blutigsten Diktatoren Afrikas und es bedeutet auch eine gewisse Genugtuung für die Hunderttausenden von Opfern. Aber es ist auch ein Sieg für die internationale Strafjustiz, weil es doch jetzt erstmals gelungen ist, einen ehemaligen Staatschef zu verurteilen. Wir wissen noch nicht, wie hoch die Strafe von Charles Taylor sein wird. Das werden die Richter erst in ein paar Monaten verkündigen. Aber es ist doch ein Zeichen, dass es keine Straflosigkeit mehr gibt. Charles Taylor, der wird zweifellos jetzt in Berufung gehen, aber er kann nicht mehr zurück nach Liberia. Er wird seine Strafe dereinst in Großbritannien aussitzen müssen.
Das waren Informationen von Elsbeth Gucker in Amsterdam. Die Schweiz und die EU haben ältere und neuere bilaterale Verträge und die Zeit steht nicht still, nicht in der EU, nicht in der Schweiz. Wie ist sicherzustellen, dass beide Vertragsparteien das Vereinbarte jeweils gleich interpretieren und anwenden? In der EU tut das die Kommission und in der Schweiz soll dies nach den Vorstellungen des Bundesrats eine neue, eine unabhängige Überwachungsbehörde tun und er will damit der EU irgendwie entgegenkommen. Urs Bruder in Brüssel habe ich gefragt, was denkt der? Kann man in Brüssel mit dieser Schweizer Idee etwas anfangen?
Mein Verdacht ist eher wenig. Man will zwar eine unabhängige Überwachungsbehörde einrichten, aber es ist eine Schweizer Behörde mit Schweizer Personal, bestimmt vom Schweizer Parlament. Das ist wohl ungenügend aus Brüsseler Sicht.
Und welche Vorstellungen hat denn die EU-Kommission? Wie möchte sie diese bilateralen Verträge überwacht haben?
Das sagt sie nicht so genau sicher ist. Unabhängig ist schon mal gut. Aber die EU-Kommission, so hören wir das in Brüssel immer wieder, möchte auch eine supranationale Behörde. Eine Möglichkeit wäre da, die EFTA-Überwachungsbehörde in Anspruch zu nehmen, die das schon für die EWR-Mitglieder und deren Abkommen mit der EU macht. Es ist schon ein bisschen erstaunlich aus Brüsseler Sicht, dass der Bundesrat das nicht einmal vorschlägt in seinen Papieren, die er jetzt in der Schweiz in die Vernehmlassung schickt.
Weiterhin keine konkreten Vorschläge macht der Bundesrat zur Übernahme von EU-Recht. Wie kommt das in Brüssel an?
Auch das ist wohl eher zu dünn. Der Bundesrat erwähnt zwar neu die Möglichkeit, bei einer Uneinigkeit in diesen Dingen ein Schiedsgericht anrufen zu können, einrichten zu können. Das ist tatsächlich neu. Aber grundsätzlich möchte der Bundesrat beim Verfahren bleiben, so wie es bisher hat. So jedenfalls geht das ungefähr aus den dünnen Presseunterlagen hervor, die er herausgegeben hat. Und ich glaube, das ist der EU-Kommission nach wie vor ein zu schwerfälliges Verfahren, ein zu umständliches Verfahren.
Das war EU-Korrespondent Urs Bruderer, 12.50 Uhr, 10 vor 1. Das war so nicht geplant. Am frühen Morgen hat das Justizdepartement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Medienmitteilung verschickt, aus der hervorgeht, wie die Ausschaffungsinitiative der SVP umgesetzt werden soll. Dabei hat der Bundesrat an seiner gestrigen Sitzung gar keinen Entscheid gefällt. Eine technische Panne, heißt es im EJPD. Eine Panne mit dem Nebeneffekt, dass jetzt alle wissen, was SP-Bundesrätin Sommaruga den Kollegen gestern beantragt hat und dass sie damit abgeblitzt ist. Philipp Burkhardt.
Auf der vertraulichen Liste mit Traktanten der Bundesratssitzung, die am Vortag an die Medien geht, stand das Geschäft zuoberst. Doch nach der Sitzung musste Bundesratssprecher André Simonazzi bekannt geben, es werde keine Mitteilung zur Umsetzung der SVP-Ausschaffungsinitiative geben.
Un sujet avait été préannoncé, n'a pas fait l'objet d'un communiqué de presse, puisqu'il n'a fait l'objet que d'une première discussion.
Umso mehr staunten heute Morgen die Aufgeweckteren unter den Medienleuten, als sie um 8 Uhr die Mailbox konsultierten. Der Bundesrat habe entschieden, zwei Varianten in die Vernehmlassung zu schicken, hieß es da. Allerdings nur für kurze Zeit. Gegen 9 Uhr war das Kommuniqué verschwunden. Diese Mitteilung wurde zurückgezogen, musste in fetten Buchstaben lesen, wer das Mail öffnete. Wieder etwas später dann die Korrektur. Die Medienmitteilung sei fälschlicherweise verschickt worden und nichtig, teilte die Infochefin von Simonetta Sommaruga mit. Es ist offensichtlich, da ging versehentlich der Text an die Medien, wie ihn die Justizministerin gestern dem Bundesrat beantragt hatte. Demgemäß wollte Simonetta Sommaruga die Bevölkerung über zwei Varianten diskutieren lassen. Die erste hätte 1:1 der Variante entsprochen, die die SVP selber ausgearbeitet hatte. Sie möchte kriminelle Ausländer in jedem Fall, auch bei leichten Delikten, konsequent aus der Schweiz ausweisen. Die zweite Variante hingegen hätte die Ausweisung nur bei Delikten vorgesehen, für die es Freiheitsstrafen von mindestens 6 Monaten gibt. Damit würden die internationalen Verpflichtungen über das Menschenrecht eingehalten, heißt es im Entwurf der Medienmitteilung. Und der Bundesrat favorisiere diese Variante. Beziehungsweise er hätte sie favorisieren sollen, wäre es nach Bundesrätin Sommaruga gegangen. Aber es kam alles anders.
Le Conseil fédéral a chargé le département fédéral de justice et police de préparer une troisième variante.
Der Bundesrat habe das Justizdepartement beauftragt, eine dritte Variante auszuarbeiten, gab Bundesratssprecher Simonazzi gestern bekannt. Wie sie aussehen soll, sagt er nicht. Und darüber steht auch nichts im nichtigen Kommuniqué von heute Morgen. Immerhin ein bisschen bleibt also noch vertraulich.
Noch ist in Frankreich das Rennen um die Präsidentschaft nicht entschieden. Nicolas Sarkozy setzt alles daran, seinen Konkurrenten François Hollande noch im Schlussspurt zu überholen. Dafür umwirbt Sarkozy die Wählerinnen und Wähler des Front National in einer Art und Weise, die sogar vielen seiner eigenen Parteifreunde peinlich ist. Über Sarkozys Verbeugungen rechts außen berichtet Rudi Mäder.
Nicolas Sarkozy will die Vorhersagen der Soziologen und Meinungsforscher Lügen strafen. Nein, er will nicht 40% oder 50% der Stimmen des Front National, wie sie ankündigen, er will alle oder fast alle dieser Stimmen. 6,4 Millionen Wähler sind das nämlich. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Sarkozy nicht zimperlich. Er korrigiert seinen Rechtskurs weiter nach rechts.
Je persiste et je signe qu'on ne peut pas accepter en France une immigration qui ne serait motivée que par l'attrait de prestations sociales les plus généreuses d'Europe, dans le contexte des déficits qui sont les nôtres.
Wir können keine Einwanderer aufnehmen, die darauf aus sind, unsere Sozialwerke zu plündern. Bevor jemand nach Frankreich kommt, so fordert der Präsident weiter, muss er die Sprache und die Werte der Republik kennen. Sarkozy wettert gegen Halalfleisch in Schulkantinen und unterschiedliche Öffnungszeiten für Frauen und Männer in Schwimmbädern. Und er erklärt, und das ist nun wirklich eine Premiere, der Front National sei eine verfassungsmäßige Partei. Er bricht so mit der Tradition, den rechtsextremen Front National als nicht-republikanische Partei zu bezeichnen, weil er den Rassismus und den Fremdenhass schürt und damit die Werte der Republik missachtet, die Werte wie den Respekt vor dem Mitmenschen.
Je refuse de diaboliser des hommes et des femmes qui, en votant pour Marine Le Pen, ont exprimé un vote de crise, un vote de colère, un vote de souffrance, un vote de désespérance. Je dois en tenir compte. Je dois les écouter. Je dois les entendre.
Er wolle diese Wähler nicht verteufeln, sagt Sarkozy, und gibt damit der Politik von Marine Le Pen den amtlichen Segen. Sie versucht seit ihrer Wahl zur Präsidentin der Partei konsequent, den Front National zu entdiabolisieren. Jetzt endlich hat sie ihr Ziel erreicht. Auch Sarkozys Fazit ist, die Wähler des Front National müssen respektiert werden. Marine Le Pen wundert sich allerdings ein wenig über Sarkozys schnellen Sinneswandel.
Nous étions des xénophobes, des antisémites, des racistes, nous étions hors de la République et puis brutalement d'un coup d'un seul, il n'y a plus tout cela. Et tant mieux, aber c'est une très bonne nouvelle.
Wir waren Fremdenhasser, Antisemiten, Rassisten, ausgeschlossen von der Republik und jetzt ist alles weg. Umso besser. Und der Vizepräsident des Front National, Louis Alliot, spottet:
Je pense qu'on va peut-être lui livrer une perruque blonde, parce que manifestement il aura la panoplie complète pour aborder ce deuxième tour.
Wir werden Sarkozy eine blonde Perücke schenken, damit er für die zweite Runde gerüstet ist. Auch in der satirischen Sendung Le Guignol de l'Information tritt Sarkozy inzwischen mit einer blonden Perücke auf, eine Perücke, die ihn auch optisch an Marine Le Pen annähert.
Rudi Meder. Neue Technologien und Lebensgewohnheiten stellen die traditionelle Post vor große Herausforderungen. Das ist bei uns so und das ist auch in Amerika so. Beinahe wären dort 3700 Poststellen gestrichen worden. In letzter Minute hat der Staat das verhindert. Der Senat hat gestern der amerikanischen Post einen weiteren Milliardenkredit gegeben. Damit sind die Probleme von US Postal aber nicht gelöst. Max Ackermann.
Der Gang zur Post ist in den USA oft eine Reise zurück in die 50er Jahre.
The mailman brings the letters by, just like he did before.
Die Schalterhallen wirken schäbig, die Angestellten sind zwar freundlich, aber langsam, viel Papierkram, lange Wartezeiten, trotz drastisch sinkendem Geschäftsvolumen.
My baby's gone.
Weg ist nämlich nicht nur die Liebste, weg sind auch die Liebesbriefe. Jede Art von Briefen, um genauer zu sein. Rechnungen etwa würden heute kaum mehr mit Checks bezahlt, sondern vor allem online, klagt Postchef Patrick Donahue.
In the year 2000, 5% of people paid bills online. Today 60% pay bills online. We've lost about 27% of first class mail.
Die Zahl der A-Postbriefe sei in derselben Zeit um 27% zurückgegangen und damit auch die Haupteinnahmequelle der Post.
We've got to do other things in order to close that gap.
$20 Milliarden müsse US Postal in den nächsten 5 Jahren sparen, sonst drohe der Konkurs. Die Hälfte der rund 500 Briefverteilzentren in den USA werden nun geschlossen. Das kann das Unternehmen selber entscheiden. Für andere Sparmaßnahmen aber braucht der Regiebetrieb die Zustimmung des Parlaments, namentlich für Stellenabbau und für die Schließung von Postfilialen. 3700 möchte Donahue schließen, aber der Widerstand ist groß.
A post office in a rural town is more than just a post office.
Die Post sei doch mehr als einfach ein Büro, meint Senator Bernie Sanders. Verschwinde die Post, verschwinde bald auch das Dorf.
That post office disappears, in many cases that town disappears.
Sanders stammt aus dem ländlichen Vermont und der Kampf um die Poststellen ist denn auch vorwiegend ein Stadt-Land-Konflikt. In abgelegenen Gebieten erfüllten Briefträger und Posthalter wichtige soziale Funktionen. Diese müssten gewährleistet bleiben, sagen die einen. Der gesellschaftliche Wandel lasse sich nicht aufhalten, argumentieren die anderen.
I hope that my colleagues understand. We are looking at basically a dying part of America's economy.
Die Post sei ein sterbender Teil der amerikanischen Wirtschaft, meint etwa Senator John McCain aus der Millionenstadt Phoenix. Auch Milliardenkredite vom Staat könnten daran nichts ändern. Doch vorerst will die Mehrheit des Senats an der umstrittenen Samstagszustellung festhalten und auch alle Postämter erhalten, wenigstens für den Moment. In einem Jahr schon steht die Streichungsliste dann aber wieder zur Diskussion und es könnte prominente Opfer geben. Der oberste Postchef will sogar die Filiale auf der Independence Mall von Philadelphia schließen, das allererste Postbüro Amerikas überhaupt, 1775 von Benjamin Franklin gegründet, zu einer Zeit, als Briefe schreiben noch top modern war.
Punkt 1. Aufrüsten und Flagge zeigen rund ums chinesische Meer. Wie gefährlich sind die Machtdemonstrationen im Fernen Osten? Wir fragen im Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Silvan Fischer.
Der ehemalige Diktator von Liberia, Charles Taylor, hat blutrünstige Rebellen unterstützt und damit Kriegsverbrechen begangen. Das urteilte ein Sondergericht der UNO. Das Strafmaß legt es später fest. Die 5 Universitätsspitäler der Schweiz sind unzufrieden mit der neuen Spitalfinanzierung. Wegen der neuen Fallpauschalen fehlten jährlich 150 Millionen Franken für die Weiterbildung. Nun müssten verschiedene Pauschalen angepasst werden, so die Forderung. Das Komitee der Initiative gegen zu frühen Sexualkundeunterricht verliert einen Co-Präsidenten. Der St. Galler CVP-Nationalrat Jakob Büchler gibt das Amt ab. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil gegen ein Mitglied der Gruppe wegen sexueller Kontakte zu einer Minderjährigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.